In Woche eine kleine neue Predigtreihe gestartet, die da lautet: Bereit sein für Gottes Gelegenheiten. Bereit sein für Gottes Gelegenheiten. Und wir haben uns mit einer Person, genauer gesagt mit einem Buch aus dem Alten Testament beschäftigt, nämlich mit dem Buch Esther oder halt mit der Person Esther, von der halt auch der Name des Buches kommt. Und damit wir wieder so ein wenig in die Thematik reinkommen, möchte ich, dass wir ein wenig zurückschauen. Was haben wir letzte Woche gehört? Esther ist die Königin des persischen Großkönigs geworden. Also, weil Beamte des Königs die Esther gescoutet haben. Sie ist als wunderschöne Frau erkannt worden, und was die Esther auch ist, sie ist eine Jüdin. Eine Frau jüdischen Glaubens, und sie ist ein Waisenkind, das von ihrem Großonkel Mordechai großgezogen worden ist. An diesem persischen Hof, an dem die Esther gerät, gibt es einen Premierminister, den Haman, der einen solchen Hass auf die Juden entwickelt, dass er an einem bestimmten Tag alle Juden im persischen Großreich hinrichten lassen möchte. Und die Esther ist nun, weil sie die Königin oder die Frau des Königs ist, scheinbar die einzige Person, die den persischen König davon überzeugen kann, diesen Genozid, diesen Völkermord irgendwie rückgängig zu machen. So, wir haben diese Geschichte mal ganz kurz zusammengefasst als einen Aufhänger genommen und haben uns ganz speziell mit einem Vers aus diesem Buch beschäftigt, nämlich mit dem vierten Vers aus dem vierten Kapitel und dem zweiten Teil. Da heißt es, da spricht der Mordechai zu seiner Adoptivtochter: Und weißt du nicht, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass ich meine, dass aus diesem Vers wir drei Ps herausleiten können, die uns helfen, Gottes Gelegenheiten, Gottes Handeln in unserem Leben wahrzunehmen. Das erste war Personen, das zweite ist Perspektive und das dritte ist Position. Personen, Perspektive und Position. Denn eines ist meine ganz tiefe Überzeugung, das müssen wir ganz tief verinnerlichen. Gott ist ständig um uns herum am Arbeiten. Gott ist ein sich mitteilender Gott. Gott ist kein toter Gott. Er arbeitet ständig um uns herum. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Gott arbeitet und Gott redet und Gott spricht, sondern erkennen wir dieses Reden? Erkennen wir sein Arbeiten in unserem Leben? Und diese drei Ps sollen uns sensibilisieren, dass wir Gottes Handeln in, an und um unser Leben wahrnehmen können. Wir hatten angefangen mit dem ersten P. Personen. Personen, die uns helfen, Gottes Handeln in unserem Leben wahrzunehmen. Der Mordechai, der seine Adoptivtochter Esther förmlich darauf stoßen muss und sagen muss: Hier, Esther, kann es nicht sein, dass du gerade jetzt die Königin bist, um dein Volk zu retten? Wir hatten gesagt, wie wichtig es ist, dass wir Menschen in unserem Umfeld, in unserem Leben brauchen, die uns auf offene Türen hinweisen. Wir brauchen Berater in unserem Leben, aber nicht nur irgendwelche Berater, nicht nur irgendwelche Buddies, die wir irgendwo und irgendwie kennenlernen könnten, sondern Menschen, die sich in ihrem Leben bewährt haben. Personen, die einen Lebensstil führen, den Gott ehrt, so wie Mordechai diesen Lebensstil geführt hat. Das sind Menschen mit Charakter, die zu uns sprechen und sagen: Weißt du was, ich glaube, Gott redet gerade zu dir. Weißt du was, ich glaube, Gott öffnet gerade da eine Tür in deinem Leben. Geh durch diese Tür. Such dir nicht irgendwelche Berater, sondern such dir gottesfürchtige Berater. Such dir nicht irgendwelche Freunde, sondern such dir Menschen, die ein Gespür haben für das, was Gott in deinem und in ihrem Leben tun möchte. Und der Mordechai war genau so eine Person. Also wie erkenne ich Gottes Gelegenheiten in meinem Leben? Personen, die gottesfürchtig leben und durch ihren Lebensstil bewiesen haben, dass sie Männer und Frauen Gottes sind. Hast du solche Personen in deinem Leben, die in dein Leben hineinsprechen dürfen? Die dir sagen dürfen: Weißt du was, ich glaube, da ist eine offene Tür. Ich kann nicht durch diese Tür gehen, ich kann dir nur diese Tür zeigen. Da musst du schon selber hindurchgehen. Und erlaubst du es, dass diese Personen in dein Leben hineinsprechen dürfen? Wir wollen uns heute mit dem zweiten P beschäftigen, nämlich mit der Frage der Perspektive. Als ich vor über 13 Jahren in das Ruhrgebiet gezogen bin, haben meine Frau und ich, damals war das nur meine Freundin, nicht mal meine Verlobte, sondern meine Frau und ich, die Kranger Kirmes besucht. Man sagte mir, ich muss da einfach mal hin, ich muss das einfach mal besucht haben. Nun, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht der Kirmes-Typ. So von meiner ganzen Prägung, von meiner ganzen Erziehung her, bin ich so gepolt, das ist pure Geldverschwendung, das macht man nicht so. Das war bei uns zu Hause so, wenn es irgendwie Kirmes gab, da ist man nicht hingegangen. Aber wir konnten uns damals auf ein Fahrgeschäft einigen auf der Kranger Kirmes und das war das Riesenrad. Wisst ihr, heutzutage ist es so, ne, ich bin älter geworden, wenn ich Achterbahn fahre, ne, meine Tochter, die Amira und meine Frau, die freuen sich darüber. Und bei mir wird schon bei der Kinderachterbahn wird mir schlecht. Ja, also ich kann das. Also früher ja, aber je älter ich werde, desto schwierig. Also Riesenrad. So, das ist so das Höchste der Gefühle. Nun ja, wir sind also auf das Riesenrad gegangen und als wir in dieser Gondel saßen, ist uns beiden interessanterweise etwas aufgefallen: Das Ruhrgebiet ist gar nicht so grau, wie man sagt, sondern das Ruhrgebiet ist grün. Also aus einer Perspektive von 20 plus x Metern, keine Ahnung, wie hoch das Riesenrad war, haben wir beide gesagt, guck dir doch mal diese Stadt an und guck dir mal diese Gegend an, wie grün das hier ist. Also die Vorurteile, die man so hat über unser Gebiet hier, die sind entkräftet worden durch eine andere Perspektive. Und vielleicht ist es dir so auch schon mal gegangen. Du warst überzeugt von einer Meinung, du warst überzeugt von einer Sache und plötzlich kriegst du eine neue Perspektive, eine neue Sichtweise und dein Denken und deine Meinung ändert sich. Versuch das einmal nachvollziehen. Angenommen, zwei Personen sitzen sich gegenüber. Ja, und dann stellst du eine 2-Euro-Münze so zwischen denen oder legst die so hin, dass jeweils eine Seite gesehen werden kann. Die eine Person sieht die Länder Europas. Und die andere Person sieht irgendein Bild oder irgendeine Person oder was auch immer. Beide Personen sehen die gleichen Münze. Aber obwohl sie eine unterschiedliche Perspektive haben, sehen sie doch scheinbar irgendetwas ganz anderes. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir darüber sprechen, Gottes Gelegenheiten in unserem Leben wahrzunehmen, dass es so wichtig ist, dass wir eine geistliche Perspektive für die Dinge in unserem Leben wahrnehmen. Ich zum Beispiel bin ein sehr rational denkender Mensch, der versucht immer so seinen Kopf irgendwie zu benutzen. Ich habe aber über die Jahre gelernt, dass es so wichtig ist, dass es über das, was wir sehen, über das, was wir nachdenken und das, was wir realisieren, dass es da eine geistliche Perspektive gibt. Ich neige nicht dazu, alles zu vergeistlichen, aber ich verstehe immer mehr, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, was tut Gott gerade hier? Was ist die göttliche Perspektive und was ist die menschliche Perspektive für diese Situation? Wie erkennen wir also Gottes Gelegenheiten? Wie erkennen wir Gottes Möglichkeiten? Wie erkennen wir Türen, die sich durch Gottes Wirken in unserem Leben öffnet? Wir müssen uns bewusst machen, dass es eine göttliche Perspektive gibt. Es gibt eine menschliche Perspektive und es gibt eine göttliche Perspektive. Und ich möchte ganz offensiv und ganz offen und ganz ehrlich mit euch sprechen. Ich glaube, dass wir als Gemeinde gerade in einer sehr wichtigen Situation stehen. Und wir uns entscheiden müssen, aus was für einer Perspektive heraus handeln wir. Handeln wir aus einer menschlichen Perspektive heraus oder handeln wir aus einer geistlichen, aus einer göttlichen Perspektive heraus? Ist die Vision, die Gemeinden in Bochum zusammenzuschließen, eine neue Kirche zu gründen und die Perspektive, viele Standorte hier im Ruhrgebiet zu gründen, ist das ein netter menschlicher Gedanke oder ein netter Marketing-Trick pro Zeche eine Kirche? Oder aber ist dieser Gedanke nicht nur ein Gedanke, sondern eine Vision Gottes? Was ist die göttliche Perspektive für uns und für uns als Gemeinde? Ihr kennt sicherlich meine Meinung, meine Überzeugung, aber mit dieser Predigtreihe möchte ich euch hineinführen in ein neues Denken. Personen, die uns beraten, die dich beraten und eine Perspektive, die wir einzunehmen haben. Eine göttliche Perspektive, die wir einzunehmen haben. Ich möchte nochmal diesen Vers in unsere Mitte hineinlegen, der uns beschäftigt. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Das sagt der Mordechai, also der Adoptivvater, zu seiner Tochter Esther, die die persische Königin ist und die ihr Volk vor der Ausrottung befreien kann. Ursprünglich kommt das deutsche Wort Perspektive aus dem Lateinischen. Das hat sich der ein oder andere vielleicht schon gedacht. Und das meint so viel wie durchblicken oder deutlich sehen. Man könnte auch sagen, wahrnehmen. Und genau das macht der Mordechai eigentlich hier an dieser Stelle. Er hat einen Durchblick von dem, er nimmt genau das wahr, was Gott gerade tut oder was Gott getan hat. Er sagt, es ist Gottes Plan, es ist Gottes Absicht gewesen, dass du heute die persische Königin bist. Das ist kein Zufall. Der Mordechai durchschaut oder sieht das, was Gott getan hat in der Vergangenheit, um die Esther auf ihre Berufung und auf ihre Bestimmung zu stoßen. Die Frage, die man sich hier stellen könnte, ist eigentlich, warum ist Esther nicht selber auf diese Idee gekommen? Warum ist eigentlich Esther nicht selber auf die Idee gekommen, dass sie deshalb zu diesem Zeitpunkt die Königin ist, um ihr Volk zu retten, um ihr Volk zu bewahren? Ich persönlich glaube, vielleicht habt ihr das die Woche auch mal getan, wenn ihr euch das Buch Esther durchlest, dass uns das Buch Esther eine Antwort darauf gibt. Nicht dieser Vers an sich, aber das gesamte Buch, der gesamte Kontext. Wenn wir uns nämlich einmal die Vorgeschichte anschauen. Zu Beginn des Buches wird uns berichtet, dass Esther nur deshalb die Königin, die persische Königin geworden ist, weil ihre Vorgängerin bei dem persischen König in Ungnade gefallen ist. Ihre Vorgängerin mit Namen, weiß nicht, wie man das richtig rausspricht, Vashti oder Vashti, weigerte sich bei einem Saufgelager von ihrem König, von ihrem Ehemann sozusagen als Ausstellungsstück präsentiert zu werden. Wir lesen in Esther Kapitel 1, Vers 11, dass ihre Vorgängerin auch eine sehr schöne Frau gewesen ist und der persische König mit seinen Beamten ein Saufgelager hatte und dann wollte, dass seine Frau, die Königin, präsentiert wird, den ganzen besoffenen Menschen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was für eine Stimmung da gerade herrschte. Und ihre Vorgängerin, die Vashti oder Vashti, weigerte sich, sich als ein Ausstellungsstück präsentieren zu lassen und sagte, nein, ich komme nicht. Ich lasse mich nicht präsentieren wie ein Bild, wie eine Vase oder wie auch immer, sondern ich weigere mich, mich vor diesen besoffenen Menschen hinzustellen als eine Schönheit. Und was passierte? Nun, der Xerxes oder Artaxerxes, man weiß es nicht genau, um was für einen König sich genau handelt, hat sich Folgendes gedacht. In einer von Männern dominierten Gesellschaft geht das nicht. Denn sein Gedanke war folgendes, wenn jetzt bekannt wird, dass meine Frau, die Königin, sich weigert, dem Befehl des Königs oder eines Mannes nur ganz allgemein Folge zu leisten, dann werden alle Frauen des persischen Reiches genauso handeln und alle Frauen werden ihren Männern ordentlich die Meinung flöten, wenn die Männer etwas von ihren Frauen verlangen, was sie nicht wollen. Und er hat gesagt, das darf nicht sein, das wollen wir nicht zulassen. Und deswegen wurde die Vorgängerin von Esther kurzerhand entthront, entmachtet, sie ist in Ungnade gefallen und man musste eine neue Königin suchen. Nur dadurch ist Esther Königin am persischen Hof geworden. Nun, was hat das alles damit zu tun, dass wir uns fragen, wie kriegen wir eine Perspektive Gottes in unserem Leben? Versucht mal, den Gedanken nachzudenken. Die Esther hatte es nicht persönlich erfahren, aber sie wusste es, dass der persische König nicht auf Frauen stehen, die einen eigenen Kopf haben und die aus sich heraus handeln, sondern der persische König wollte eine Frau oder wollte Frauen, die einfach nach seiner Pfeife tanzten. Esther wusste, ihr Mann, der persische König, möchte nicht eine Person, die Einfluss nimmt auf die Geschicke des Landes. Ihre Erfahrung, das, was man ihr sagte, war, tu das, was man dir sagt. Und beginne nicht selber in irgendeinem Punkt aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir das wahrnehmen. Unsere Erfahrung oder das, was man uns sagt, schränkt uns manchmal ein, dass wir Gottes Gelegenheiten in unserem Leben wahrnehmen. Das, was man der Erste gesagt hat, dein Job ist es, Königin zu sein. Dein Job ist es, dass du repräsentierst. Dein Job ist es, schön zu sein, mehr nicht. Das ist dein Job. Das sollst du tun. Und das hat ihr Denken, ihr Verhalten so geprägt, dass sie, glaube ich, einfach grundsätzlich gehemmt war, in irgendeiner Form selbstständig zu denken, irgendeine Form des Handelns, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir uns auf unsere Erfahrung verlassen oder wenn wir uns auf das verlassen, was Menschen uns sagen, was wir tun sollen, dann reduzieren wir Gottes Gelegenheiten zu menschlichen Möglichkeiten. Das klappt nicht. Das hat noch nie funktioniert. So macht man das nicht. Oder so machen wir das nicht. Kennt ihr diese Sätze? Ich hatte die schon öfter gehört, auch im Zusammenhang von Gemeinde. So wollen wir das nicht. Nicht hier, so habe ich das hier noch nicht gehört. Woanders habe ich es gehört. Aber das klappt nicht, das haben schon andere probiert. Das sind Sätze, die aus einer Erfahrung herausgesprochen werden, die uns aber die Perspektive für das rauben, was Gott eigentlich tun kann. Und diese Sätze bestimmen unser Denken und diese Sätze bestimmen unser Handeln, sodass wir nicht wahrnehmen, was Gott tun möchte. Ich sage damit nicht, dass Erfahrungen an sich schlecht sind. Erfahrungen, die wir sammeln und dass wir von der Erfahrung von anderen Menschen lernen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass der Mordechai nichts anderes war als eine erfahrene Person, eine kluge Person, eine geistliche Person, die der Esther dann auch wirklich Rat geben kann. Aber die Erfahrung, die wir machen oder die Erfahrung, die wir von anderen hören, die dürfen uns niemals so einschränken, dass wir den geistlichen Durchblick verlieren. Erfahrungen sind gut, Berater sind gut, Personen sind gut, Menschen sind gut, die uns auf Dinge aufmerksam machen, wenn sie geistliche Menschen sind, wenn sie Menschen sind, die uns die Möglichkeiten Gottes eröffnen. Wenn uns aber Berater oder unsere eigenen persönlichen Erfahrungen die Tür verschließen für Gottes Gelegenheiten, sodass wir die göttliche Perspektive gar nicht mehr in den Blick nehmen können, dann sind es schlechte Berater, dann sind es schlechte Erfahrungen, die wir abschütteln müssen. Wir finden im Buch Esther noch einen zweiten Hinweis, der dazu geführt haben könnte, dass ja der Mordechai seiner Adoptivtochter die geistlichen Augen öffnen musste. In Esther Kapitel 4, Vers 11, da können wir nachlesen, dass es unter Todesstrafe verboten war, einfach nur mal so zum persischen König zu gehen. Können wir mal die Fenster zumachen, weil das lenkt ab. Einfach so zum persischen König, einfach mal so zum persischen König zu gehen und vorzusprechen, so zwischen Tür und Angel mal etwas zu sagen. Also man konnte nicht einfach mal gehen, du Chef, ich habe da mal eine Frage. Geht das so zwischen Tür und Angel, so auf den kurzen Dienstweg? Nein, das Gesetz der Perser und Meder besagte, dass man eine persönliche Einladung brauchte, um vorsprechen zu können. Und selbst wenn die Esther vielleicht etwas geahnt haben könnte, dass sie vielleicht irgendwie aktiv werden sollte, waren dort einfach menschliche Einschränkungen dort, die sie davon abgehalten haben, aktiv werden zu können. Wisst ihr, es ist das eine, wenn wir aus Erfahrungen heraus nicht Möglichkeiten Gottes für unser Leben wahrnehmen. Denn Erfahrung, weißt du, das ist oft mit Emotionen verbunden. Und so der Zweckoptimist, der sagt, naja, es war immer irgendwie schlecht, jetzt probieren wir es einfach neu, es wird irgendwann mal klappen. Aber wenn du menschliche Beschränkungen hast oder menschliche Einschränkungen, dann reden nicht Gefühle zu dir, sondern Fakten. Nochmal, wenn du menschliche Beschränkungen, menschliche Einschränkungen hast, dann reden nicht Gefühle zu dir, sondern dann reden Fakten zu dir und die können sehr einschüchternd sein, dass du es nicht wahrnimmst, was die Perspektive Gottes für dein Leben ist. Denn das Problem ist, dass Beschränkungen, Einschränkungen, die scheinen Recht zu haben. Es ist so, wir können da nichts machen. Und deswegen möchte ich dich fragen, worauf achtest du, worauf lässt du dich ein? Ein banaler Satz, aber ein sehr hilfreicher Satz. Wohin du blickst, das siehst du auch. Wohin du blickst, das siehst du auch. Das gilt im Natürlichen, klar, aber das gilt auch im Geistlichen. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir eine göttliche Perspektive einnehmen, dann lautet eine ganz einfache Antwort, worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit? Worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit? Wenn deine Erfahrung deine Aufmerksamkeit einnimmt, dann wird es so sein, dass du göttliche Gelegenheiten verpassen kannst. Wenn du aber auf göttliche Möglichkeiten, wenn du auf Gottes Möglichkeiten, wenn du auf seine Souveränität blickst, dann bekommst du eine neue Perspektive, dann bekommst du einen neuen Blick für das, was Gott tun möchte. Wir finden in der gesamten Bibel, im Wort Gottes, so viele Veranschaulichungen. Denken wir nun mal an Abraham, der im hohen Alter Vater geworden ist. Also sowohl seine Erfahrung als auch die Fakten sprachen dagegen, dass sich Gottes Verheißung erfüllen wird. Erfahrung über Jahrzehnte kinderlos gewesen und die Fakten einfach sowieso vom Alter her nicht mehr in der Lage, Kinder zu zeugen. Und trotzdem gibt es über Erfahrungen und Fakten eine geistliche Perspektive, eine geistliche Dimension, die das Menschliche nicht einschränkt und die einen Platz schafft für Gottes Möglichkeiten. Was ist deine Perspektive? Siehst du das Faktische? Siehst du deine Erfahrungen? Oder siehst du die Möglichkeiten Gottes? Ein anderes kurzes Beispiel ist der David, der ein Schafhirte war, aber der zum König von Israel wurde. Seine Erfahrung sagte ihm als Hirtenjunge, aus mir wird nichts. Er war derjenige, der die Knochenarbeit machen musste. Er war auf dem Feld und seine Geschwister waren zu Hause. Und selbst wenn er aus einer wohlhabenden, angesehenen Familie gekommen wäre, die Fakten hätten gegen ihn gesprochen. Denn wer wurde in der Regel der Thronfolger? Nicht der Jüngste, sondern der Erstgeborene. Also auch hier Erfahrungen und Fakten sprachen dagegen, dass David jemals König von Israel werden konnte. Aber weißt du was, der David hat nicht nur das Menschliche und das Faktische gesehen, sondern er hatte einen geistlichen Blick, eine geistliche Perspektive. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dir sagen, worauf richtest du deinen Blick? Schaust du auf deine Erfahrungen oder auf das, was deine menschlichen Begrenzungen dir sagen? Deine Erfahrungen sagen dir, es wird vielleicht nie mehr besser werden in deiner Ehe. Deine Erfahrungen sagen dir, du hast es in der Vergangenheit nicht geschafft, du wirst es in der Zukunft auch nicht schaffen. Deine Erfahrung sagt dir, du kommst aus einer gescheiterten Familie und deine Familie wird auch scheitern. Das ist das, was deine Erfahrungen dir sagen. Deine Fakten sagen dir, die Chance, dass sich dieses oder jenes ändert, geht gegen null. Die Fakten sagen dir, und sie flüstern dir kontinuierlich zu, du bist zu alt, du bist zu jung, du bist zu dumm, du bist zu ungebildet, du bist zu krank, du kannst dieses nicht, du kannst jenes nicht, du bist zu hässlich, du bist zu schön, du hast zu viel gesündigt, du hast zu oft viele Menschen enttäuscht. Das sind das, was Fakten dir sagen. Das sind Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Lenke deine Aufmerksamkeit auf das, was Gott tun kann. Lenke deine Aufmerksamkeit auf die Allmacht Gottes. Und je mehr du das tust, desto klarer werden sich Gottes Gelegenheiten in deinem Leben sich eröffnen. Ich träume davon, dass wir als Gemeinde uns gegenseitig anspornen. In Einzelgesprächen, in Beziehungen, in den Predigten hier, dass wir eine Schau bekommen, nicht nur für das Faktische und das Menschliche, sondern für das Göttliche. indem wir uns nicht allein von unseren Erfahrungen leiten lassen, indem wir uns nicht allein von den Fakten leiten lassen, sondern indem wir uns immer wieder fragen, auf wen blicken wir? Und dass wir uns gegenseitig helfen, dadurch Gelegenheiten und Möglichkeiten Gottes, die sich auftun in unserem Leben, wahrzunehmen, dahin durchzugehen. Lass dich nicht von deinen Emotionen lenken, sondern lass dich von Gelegenheiten lenken. Wir stehen gemeinsam auf. Und das Lobpreisteam kann nach vorne. Wir schließen unsere Augen, laufen jetzt nicht durch die Gegend. Ich möchte dir eine ganz wichtige Frage stellen. Könnt ruhig die Augen schließen. Das, was jetzt so hinten passiert, ist jetzt nicht so wichtig. Und ich möchte, dass du dein Leben jetzt mal aus einer göttlichen Perspektive betrachtest. Und du dich fragst, wie sieht Gott mich jetzt gerade? Wir haben eben viel davon gehört, dass wir unsere Perspektive ändern sollen, dass wir nicht auf das Faktische allein gucken sollen, nicht allein auf das Menschliche, sondern dass wir auf den blicken, der größer ist als Fakten und Erfahrungen, der lebendige Gott. Wir drehen das jetzt nochmal ganz anders um und sagen, wie sieht Gott dich jetzt? Wenn Gott jetzt so neben dir stehen würde, was würde er dir jetzt sagen? Würde er jetzt zu dir sagen, sorge dich nicht? Oder würde er zu dir sagen, ich freue mich so, dass du treu geblieben bist, durch all die Schwierigkeiten hindurch. Ich freue mich, dass du es zugelassen hast, dass ich an deinem Charakter arbeiten durfte. Oder würde Gott jetzt gerade zu dir sagen, Mensch, wollen wir nochmal neu beginnen? Wollen wir es nochmal neu probieren? Ich weiß nicht, was Gott zu dir sagen würde jetzt. Aber eins weiß ich, dass die Perspektive Gottes auf dein Leben geprägt ist von Liebe, Geduld, Vergebung, von Zuspruch. Ja, vielleicht auch eine Prise Ermahnung, dass Gott zu dir sagt, Mensch, lass uns nochmal neu starten, lass uns nochmal neu beginnen. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du jetzt ganz persönlich für einen kurzen Augenblick mit Gott jetzt redest. Ich weiß nicht, was Gott jetzt zu dir sagt, wie Gott dich jetzt gerade sieht, aber gib ihm eine Antwort und sag, ja, Herr, ich möchte neu beginnen. War blöd die letzten Wochen oder Monate oder meinetwegen Jahre. Es hat einfach nicht geklappt, tut mir leid, ich möchte nochmal neu durchstarten mit dir. Weißt du was, Gott wird mit dir neu durchstarten. Vielleicht stehst du da, sitzt du und sagst, boah Gott, danke für den Zuspruch oder für die Freude, die du hast, dass ich treu geblieben bin, aber es war schon ganz schön hart. Egal was es ist, rede jetzt mit ihm. Der Daniel wird im Hintergrund ein bisschen spielen, nicht laut, sondern du ganz, ganz, ganz kurz antworte auf das, was Gott dir jetzt zu sagen hat, indem du dich in die Perspektive Gottes auf dein Leben jetzt hineinversetzt. Herr, ich danke dir, dass du uns geistlichen Durchblick schenken möchtest. Herr, öffne uns die Augen für die Möglichkeiten und für die Gelegenheiten, die du in unserem Leben kreierst und schaffst, Herr. Herr, wir beten darum, dass du uns Menschen an die Seite stellst, die uns beraten, die uns gut beraten, die uns auf deine Gelegenheiten aufmerksam machen. Und Herr, wir beten, dass du die geistliche Blindheit von unseren Augen nimmst, dass wir nicht geleitet sind von unseren Erfahrungen oder uns selbst begrenzen durch Gefühle, durch negative Erfahrungen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns geistliche Augen schenkst, dass wir uns nicht abhalten lassen von scheinbaren Fakten. Sondern dass wir das erkennen, was du tust. Und dass wir es mutig angehen. Herr, ich bete darum, dass du uns Augen öffnest, Herr. Dass wir nicht geleitet sind allein von unseren Erfahrungen oder von menschlichen Begrenzungen, von menschlichen Einschränkungen, sondern dass wir geleitet sind durch deinen Geist. Herr, und vielen Dank für jedes einzelne Gebet, das jetzt gesprochen worden ist als eine Antwort, Herr. Danke, dass du eine Perspektive hast auf unserem Leben, dass du uns siehst und dass du auf unser Leben hinabblickst und das voller Liebe, Geduld, Ausdauer und Kontinuität tust, Herr. Danke, dass du niemals, niemals durch Jesus Christus dein Gesicht abwendest von uns, sondern dass du immer mit Augen der Liebe und Gnade auf uns blickst. Und ich möchte dich bitten, dass du gerade jetzt so ganz neu deine Gnade ausgießt über unser Leben. Da, wo wir versagt haben, da, wo unser schlechtes Gewissen uns anklagt, da, wo der Widersacher uns anklagt und sagt, du bist nicht genug, du hast versagt, jetzt ist es vorbei, dass du kommst mit deiner Gnade, mit deiner Liebe und dass du das Geschenk der Kindschaft Gottes in uns erneuerst. Die Freude der Errettung, die Freude der Gemeinschaft mit dir, Herr. Danke für deine Gnade, danke für deine Liebe, danke für deine Barmherzigkeit, danke für deine Treue, Herr. Halleluja.